Morgen. Gut. Heute werde nicht nur ich reden, sondern auch ihr. Macht euch gefasst, weil ich will, dass ihr was behaltet. Ja? Heute wird es ein bisschen Arbeit. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Deswegen, ich werde immer mal Fragen stellen und ich erwarte tatsächlich Antworten. Ja? Gut. Also, wer weiß, was für ein Tag heute ist? Sehr gut. Volkstrauertag. Für alle, die wie ich vielleicht nicht ganz so bewandert sind in diesen Feiertagen, da geht es darum, dass wir uns an diejenigen erinnern, die in den Kriegen gefallen sind. Das ist auf der einen Seite natürlich eine sehr traurige Sache. Auf der anderen, habe ich aber auch überlegt, ist es was, wo man unheimlich dankbar für sein kann. Denn wenn wir uns daran erinnern, heißt es ja auch, dass das schon einige Zeit her ist, dass Menschen in einem Krieg hier in Deutschland gestorben sind. Und ich denke gerade, ich sag mal, wir jüngeren Deutschen, und dazu dürfen sich jetzt einige mehr zählen, als die, die sonst für jüngere Menschen halten, wir waren in keinem Krieg. Ist uns das bewusst? Sind wir dafür dankbar? Denk, wenn man mit den älteren Menschen spricht, die das noch kennen, das ist was unheimlich Schreckliches, was Grausames und nichts, womit wir auch nur irgendwas zu tun haben wollen. Wir haben auch genügend Flüchtlinge hier in Deutschland, die genau aus dieser Situation rausfliehen und wir nehmen es einfach hin. Wenn ich mit einem Kind zu tun hätte, würde ich sagen, boah, du bist aber undankbar. Aber gut, wir könnten jetzt sagen, Volkstrauertag, das ist ein bisschen abstrakt, hat mit meinem Alltag nichts zu tun. Also mich gleich als undankbar zu bezeichnen, nur weil ich das nicht permanent auf dem Schirm habe und Danke sage, ist vielleicht ein bisschen gemein. Ich bin ja sonst ein sehr dankbarer Mensch. Wirklich? Wir schauen uns jetzt mal ein Video an und ich möchte mal, dass ihr nachdenkt, kenne ich das, was da dargestellt wird oder ist mir das vollkommen fremd?
Wenn das erste helle Blau am Horizont aufzieht, singt die Amsel ganz verspielt ihr helles Morgenlied. Und der neue Tag liegt voller Erwartung in der Luft. Es riecht nach frischen Brötchen und nach Kaffeeduft. Der Mensch und die Natur erwachen Hand in Hand. Ich drehe mich im Bett mit dem Gesicht zur Wand und denke überhaupt nicht, ich verpasse was. Ich denke nur, scheiße Mann, ich hasse das. Schönen guten Morgen, hört mal alle zu. Die nächsten zwei Stunden lasst ihr mich in Ruhe. Schönen guten Morgen, ich bin noch nicht wach. Wenn ihr mich jetzt nervt, dann gibt's hier richtig Kraft. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Früh aufstehen, wär ich Bäcker geworden, Mann. Ich glaube, ich muss hier gleich mal irgendwen ermorden. Müsst ihr euch schon jetzt so freundlich unterhalten? Kann mal irgendwer die blöde Sonne ausschalten? Kann mal irgendwer die Scheißvögel vertreiben? Könnt ihr nicht mal einfach alle liegen bleiben? Und im Badezimmer ist das Wasser viel zu nass. Ist das alles übel hier? Ich hasse das. Schönen guten Morgen, hört mal alle zu. Die nächsten zwei Stunden lasst ihr mich in Ruhe. Doch irgendwie ist Kaffee nicht mehr das, was er mal war. Machen die den neuerdings ganz ohne Koffein? Ach, was soll's, es wird mal Zeit, sich anzuziehen. Der Weg zum Kleiderschrank ist eine ziemlich weite Reise. Ich kämpfe mich voran, aber ganz fatalerweise steht mir plötzlich einfach so mein Bett im Weg. Weshalb ich mich spontan nochmal aufs Öhrchen leg. Schönen guten Morgen, hört mal alles zu. Die nächsten zwei Stunden lasst ihr mich in Ruhe.
Ah!
So, Hand aufs Herz. Wer wacht ab und an mal so auf? Ihr dürft euch melden, ich kenne sowieso einige von euch und weiß, dass es so ist. Also ob ihr es jetzt hier vertuscht oder nicht, ich weiß es. Ja? Ziemlich bekannt. Oder, ich baue jetzt mal ein Gegenbeispiel. Bist du heute so aufgewacht? Wow, was für ein Morgen. Das Bett ist noch da, das Dach auch, mein Herz schlägt, ich atme. Sauerstoff füllt meine Lungen. Dann steige ich in das Auto, das immer noch da ist. Ich schalte es an, es funktioniert und es bringt mich von meinem Zuhause in die Gemeinde. Ich steige aus und mein Herz schlägt immer noch. Verblüffenderweise kann ich auch noch atmen. Und die Gemeinde ist geheizt. Auf wen von euch treffen alle diese Aussagen zu? Da ihr lebt, hätte ich gerne die Hände gesehen. Ja? Außer hier ist irgendjemand tot. Gut. Ja? Wer von euch hat heute mit dieser dankbaren Einstellung das Bett verlassen? Ja, okay, es gibt ein paar, es gibt aber auch ein paar, die das nicht so, ja, vor Augen haben. Und ich bin da ganz ehrlich, mir geht es da genauso wie euch. Viele dieser, ich sag mal, Selbstverständlichkeiten nehmen wir Tag für Tag hin. Klar, mein Herz schlägt noch, ich atme noch, läuft. Bewusst wird mir das dann erst, wenn ich das nicht mehr für selbstverständlich hinnehmen kann. Sprich, wenn ich unter Wasser bin, dann werde ich sehr schnell merken, dass Leben ohne Sauerstoff schwierig ist. Das hält bei mir vielleicht eine Minute, wenn es hochkommt, und dann wird es eng. Und beim Schlagen unseres Herzens denken wir so lange nicht drüber nach, bis wir Herzprobleme haben. Dann fangen wir an, dafür zu beten, dass das Teil hier tut, was es soll. Und dann sind wir auch dankbar, wenn es das weiterhin macht. Wem dankst du dafür? Dankst du überhaupt? Die Liste dieser alltäglichen Selbstverständlichkeiten, die ist ja unendlich lang. Ich habe jetzt nur ein paar Dinge aufgezählt, die am Morgen nun mal für gewöhnlich noch funktionieren, noch da sind, existieren, die ich brauche und die gut sind. Aber es gäbe ja noch viel, viel mehr Dinge in unserem Leben. Das Problem ist, gerade wir Deutschen sind Weltmeister darin zu sagen, was uns nervt, was nicht funktioniert, und wir sind auch der Überzeugung, dass wir dann Meldepflicht haben. Ja? Mein Nachbar weiß noch nicht, dass es blöd ist, ich sag's ihm mal lieber. So ticken wir. Und so ticken wir auch vor Gott und allen anderen Menschen. Dabei ist es aber doch so, dass all das Gute, was wir nicht verdient haben, die ganze Zeit da ist. Was bringen wir wohlerzogenen Kindern bei? Danke sagen, nicht vergessen. Das Problem ist, dass wir da manchmal nicht die allergrößten Vorbilder sind. Also im Vergessen schon, aber im Danke sagen? Da das aber so ist, dass wir vergessen, müssen wir erinnert werden. Und genau deshalb sitzt ihr heute Morgen hier. Ich bin hier, um euch zu erinnern. Das ist, was wir heute gemeinsam machen wollen. Und wie ich es gesagt habe, werde nicht nur ich deswegen was sagen, sondern vor allen Dingen auch ihr, weil es ist einfach so, was du selber sagst, merkst du dir besser. In der Bibel, in den Psalmen gibt es einen Psalm, wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr, aber den einen habe ich jetzt mal rausgegriffen, der immer in einem Wechsel stattfindet. Das heißt, eine Person sagt Teil 1 und alle anderen sagen die Grundidee. Und die Grundidee dieses Psalms lautet: Seine Gnade hört niemals auf. Bitteschön. Gut. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sich das noch nicht merken konnte, ihr werdet es jetzt 26 Mal sagen. Danach wisst ihr es, okay? Wir probieren das jetzt mal. Der erste Vers, ich sage immer den Teil, der unten steht, und ihr lest das, was oben drüber ist. Ja? Jedes Mal, wo der Bindestrich kommt, dann seid ihr dran. Ja? Gut. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Dankt ihm, dem Gott über alle Götter. Dankt ihm, dem Herrn über alle Herren. Er allein vollbringt große Wunder. Mit Weisheit hat er den Himmel geschaffen. Die Erde breitete er über den Meeren aus. Er hat die großen Lichter geschaffen. Die Sonne, um den Tag zu bestimmen. Mond und Sterne für die Nacht. Alle Erstgeborenen der Ägypter tötete er. Er führte sein Volk Israel aus Ägypten heraus. Das alles vollbrachte er durch seine gewaltige Macht. Er teilte das Schilfmeer. Sein Volk ließ er mitten hindurchziehen. Den Pharao und sein Heer aber ließ er in die Fluten stürzen. Er führte sein Volk durch die Wüste. Ja, gewaltige Herrscher, er ließ mächtige Könige umkommen. Ja, gewaltige Herrscher tötete er. Sion, den König der Amoriter. Og, den König von Baschan. Ihre Länder übergab er Israel. So bekam sein Volk, das ihm diente, das ganze Gebiet als bleibenden Besitz. Er vergaß uns nicht, als wir unterdrückt wurden. Er befreite uns von unseren Feinden. Allen Geschöpfen gibt er zu essen. Ja, dankt ihm, dem Gott, der im Himmel regiert. Worum geht's heute? Seine Gnade hört niemals auf. Hat irgendwer jetzt noch nicht verstanden, worum es heute gehen wird? Wenn nicht, erinnert ihn nochmal. Seine Gnade hört niemals auf. Den meisten von uns wird es vielleicht so gegangen worden sein, dass wir gedacht haben, okay, wir haben die erste Folie gesagt, 10-mal ist echt viel. Oh, es kommen noch ein paar mehr. Ja? Der Punkt ist aber, weil wir so vergesslich sind, brauchen wir das 26-mal am Stück. Ich glaube, jetzt hat jeder begriffen, es geht darum, seine Gnade hört niemals auf. Gott hat diesen Psalm in die Bibel schreiben lassen, damit wir diesen Satz, diese Wahrheit nicht vergessen. Wir leben aus seiner Gnade jeden Augenblick und doch sind wir selten dankbar dafür. Vielleicht sagt jetzt der ein oder andere von euch, ja Gnade, klar, primstens, das ist das, dass Jesus für mich gestorben ist und damit ist das Ding durch. Nicht ganz. Und worum es bei dieser Gnade geht und dass es weit darüber hinausgeht, was Jesus für uns getan hat, das wollen wir uns heute ansehen. Drei Bereiche, die hier in diesem Psalm vorgekommen sind. Der erste ist, die Gnade des guten Gottes hört niemals auf. Die ersten drei Verse waren, dankt dem Herrn, dankt dem Gott der Götter, dankt dem, der gut und freundlich zu uns ist. Gott ist gut, wissen wir. Aber was genau heißt das? Heißt das, Gott tut gute Dinge? Ja, wahrscheinlich auch. Heißt das, Gott ist so wie Gandhi oder Mutter Teresa? Ab und an mal sicher. Schließlich sollen wir Christen doch anderen Gutes tun, oder? Gott hilft uns doch auch, wo er kann und tut uns Gutes. Also ist Gott gut. Aber ist das schon alles? Ist das der Grund, warum hier steht, Gott ist gut? Ist Gott gut, weil er meiner oder deiner Vorstellung von gut entspricht? Oder ist das nicht eine komplett andere Geschichte? Ich habe bewusst das Bild des Löwen nochmal gewählt. Wer die letzten Wochen in der Serie Heiligung dabei war, wir haben angefangen und gesagt, Gott ist der Heilige. Gott ist der Löwe. Gott ist derjenige, den wir nicht kontrollieren können, den wir nicht in unsere Vorstellungen pressen können. Und genau das trifft auch beim Thema Gott ist gut zu. Gott ist nicht gut, weil er gute Sachen tut. Gott ist auch nicht gut, weil er etwas tut, was wir gut finden. Gott ist der Maßstab, dass es überhaupt gut gibt. Wenn Gott nicht gut wäre, hätten wir keinen Schimmer, was gut ist. Gott ist das Gute in absoluter Perfektion. Er ist der Maßstab. Wenn es heißt, Gott ist gut, dann ist nicht damit gemeint, so wie wir häufig, wenn wir mal gut sind, wir meinen es gut und doch geht es oft in die Hose. Wir helfen auf der einen Seite und meistens reißen wir mit dem Hintern das ganze Ding wieder ein. Bei Gott ist das nicht so. Er ist absolut gut. Ohne ihn gibt es nichts, was gut ist. Alles, was dir in deinem Leben jemals an Gutem passiert ist, kommt von ihm. Es gibt keine andere Quelle von Gutem außer Gott. Es leitet sich von ihm ab. Umso ähnlicher eine Sache Gott ist, desto besser ist sie. Das ist die Logik. Gott ist der Ursprung von Gut. Und ist das nicht schon ein Grund, ihm zu danken? Na klar. Aber in diesen ersten drei Versen wird nicht nur gesagt, Gott ist gut, sondern auch Gott ist der Gott der Götter, der Herr der Herren. Was heißt das? Das heißt, Gott ist der einzige Gott. Es gibt keine Götter. Es gibt nichts, was ihm vergleichbar wäre. Es gibt niemand, der mit ihm auf einer Stufe steht. Und wenn er der Herr der Herren ist, dann ist er auch der Chef über alle Chefs. Er ist der Chef über dich, über deine Chefs, über alle Leute, die über dir stehen, seien es Lehrer, Dozenten, Vorgesetzte, Teamleiter, vollkommen wurscht. Er steht drüber. Und er steht auch über dir und über mir. Wie ist das bei einer Person, die über allen steht? Wer kann die denn zur Rechenschaft ziehen? Keiner. Du bräuchtest einen Höheren und den gibt es nicht. Gott ist das einzige Wesen, das existiert, das tatsächlich machen kann, was es will. Und es gibt niemanden, der ein Anrecht hätte zu sagen, das ist aber nicht gut, was du machst. Das Besondere an Gott ist, er ist der Einzige, der, ich sag mal, böse sein könnte und es wäre nicht schlimm, weil es ist sein Recht. Aber Gott entscheidet sich freiwillig, gut zu sein. Das ist, was hier steht. Gott könnte anders. Und er entscheidet sich freiwillig, gut zu sein. Und damit auch gut zu uns zu sein. Das ist Gnade. Wenn du nicht anders musst, wenn du einfach freiwillig dich für das Gute entscheiden kannst. Und die einzige Person, die das tatsächlich kann, ist Gott. Hast du ihm dafür schon mal gedankt, wer er ist? Jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu. Ihr dürft jetzt, ich gebe euch einen Moment im Stillen, wo ihr Gott dafür dankt, wer er ist und dass er gut ist. Wir sind jetzt erinnert worden, wer Gott ist und dass seine Gnade nicht aufhört in Bezug auf ihn selbst. Er ist Gott und er ist gut. Aber es gibt noch mehr. Das Zweite, was wir aus diesem Psalm lernen, ist, die Gnade des Schöpfers hört niemals auf. In einem relativ großen Teil in diesem Psalm ging es darum, dass Gott große Wunder vollbringt, dass er den Himmel geschaffen hat, dass er die Lichter gemacht hat, Sonne und Mond, dass er die Sterne geschaffen hat. Da wird klipp und klar gesagt, Gott ist derjenige, von dem alles Leben ausgeht. Er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht, was existiert. Jetzt werden hier in dem Psalm natürlich erstmal die großen Dinge aufgezählt. Ja, Mond, Sterne, die ganz großen Sachen. Aber dabei endet es ja nicht. Alles, was es gibt, kommt von ihm. Jedes Sauerstoffmolekül, was du jetzt gerade atmest, gehört ihm. Und das Verrückte ist, wir nehmen das einfach in uns auf, aber niemand von uns hat dafür bezahlt. Es gehört mir ja, es steht mir ja zu. Die Luft gehört niemandem. Echt? Gott gehört die Luft, der hat sie gemacht. Wenn ich was herstelle, dann habe ich da Anspruch drauf, dass jemand, der es nutzt, zumindest Danke sagt. Aber machen wir das? Jeder Herzschlag, den dein Herz tut, ist ein Geschenk von ihm. Das steht dir nicht zu, dass das Ding funktioniert. Das Besondere an Gott als Schöpfer ist, dass er nicht nur einmal geschaffen hat und dann weggegangen ist und gesagt hat, macht, was er wollt, sondern Gott ist der Schöpfer, der auch all das erhält, was ist. Dass es weiter funktioniert, dass es weiter geht. Jeder Wissenschaftler auf dieser Erde wird bestätigen müssen, dass alles, was hier existiert, in einem unheimlich komplexen Zusammenhang steht. Wenn wir nur minimal an all dem, was ist, was ändern würden, wäre unsere Erde mit einem Schlag weg. Der Abstand zur Sonne zum Beispiel. Wird er sich verändern, haben wir ein Riesenproblem und zwar ganz, ganz, ganz schnell. Dann wird es hier ziemlich warm oder sehr kalt. Und dann ist Schluss mit Leben. All das, was unser Leben lebendig hält, ist Gottes Gnade. Jeder Augenblick gehört ihm, auch der, wo du jetzt hier sitzt. Es ist nicht dein Augenblick, es ist nicht dein Leben, es ist seins. Ihm gehört's, er hat's gemacht, ihm steht es zu. Uns wird das erst bewusst, wenn Leben endet, wenn wir krank werden, wenn jemand in unserem Umfeld stirbt, dann denken wir ja, klar, Leben kann enden. Aber das war auch vorher so. Das ist auch jetzt so. Wer weiß, ob er heute zu gesund nach Hause kommt. Wir gehen da alle von aus, selbstverständlich, natürlich. Aber gab es schon Leute, die bei einem Autounfall gestorben sind? Natürlich. Und das geht so. Ist das selbstverständlich? Niemand von uns hat das verdient. Niemand von uns hat was dazu beigetragen. Und niemand von uns kann auch im Nachhinein, selbst wenn ich der beste Christ auf Gottes schöner Erde wäre, der immer alles perfekt macht, ich kann Gott nichts geben, was ihm nicht gehört. Egal, was ich an Kreativen schaffe, die Voraussetzungen dafür hat er gemacht. Es gehört ihm sowieso. Ich kann ihm das nicht abbezahlen. Es ist reine Gnade. Unverdiente Zuwendung, ein Geschenk. Und mal ganz ehrlich, hast du es verdient, dass du gesund bist? Bist du besser als jemand, der mit einer Behinderung auf die Welt kommt? Hast du ein Anrecht darauf, dass es so bleibt? Nein, das ist ein Geschenk. Und mehr als Danke sagen, ist nicht drin. Alles gehört Gott und er hat es ursprünglich perfekt geschaffen. Mach dir das mal bewusst. Alles, was du hast, was du kennst, was um dich herum existiert, was dein Alltag, was dein Leben ausmacht, gehört nicht dir, sondern ihm. Und auch dafür bekommt ihr jetzt wieder einen Moment. Bringt es im Stillen vor Gott. Alles, was dir einfällt, es gehört ihm. Wir haben jetzt gelernt, dass Gott der Schöpfer ist, der alles gemacht hat, aber der auch dafür sorgt, dass es weiter existiert. Aber auch das ist noch nicht alles. Denn wir kommen jetzt zum eigentlichen Höhepunkt dieses Psalms. Und das Spannende daran ist, das nimmt auch den größten Teil davon ein. Nämlich die Gnade des Retters hört niemals auf. In diesem dritten Teil wird beschrieben, wie Gott Israel geholfen hat. Schrittchen für Schrittchen. Gegen Ägypten, gegen Könige, durch die Wüste durch Schwierigkeiten. Gott ist nämlich nicht nur Gott und kann machen, was er will und entscheidet sich trotzdem, gut zu sein. Er ist auch nicht nur derjenige, der alles gemacht hat und am Leben erhält, sondern er ist auch derjenige, der rettet. Das ist der Höhepunkt, nicht nur von dem Psalm, sondern von allem, was existiert. Der Bibel, egal was ihr wollt. Seine Gnade hört niemals auf, denn er ist der Retter. Und wir können, wenn wir das verstanden haben, nicht anders, als ihm permanent dankbar zu sein. Denn wenn uns vielleicht beim zweiten Punkt Gott, der Schöpfer, aufgefallen ist, ist ja schön und gut, dass er alles geschaffen hat und alles erhält, aber es ist ja nicht mehr so perfekt. Dann kann ich euch sagen, richtig, gut aufgepasst, aber Gott ist das auch nicht entgangen, dass nicht mehr alles perfekt ist. Aber Gott hat nicht gesagt, ich bleib dabei stehen, ich lass euch mal machen, sondern Gott ist ein Gott, der gesagt hat, ich werde es wiederherstellen. Alles, was kaputt gegangen ist, werde ich wiederherstellen. Ich mache es wieder ganz, ich bring's wieder in Ordnung. Schon am Anfang der Bibel kündigt Gott an, dass er die gefallene Schöpfung, all das, was kaputt und zerstört gegangen ist, wieder retten will. Und das zeigt er sozusagen im Modell, im Kleinen, wie so ein Eisenbahnmodell, an Israel. Ich habe mir mal die Frage gestellt, in der Bibel wird Israel einfach als Gottes Volk hingestellt. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber mal Hand aufs Herz, warum ist Israel Gottes auserwähltes Volk? Warum? Weil es das Kleinste war. Ist Israel das Kleinste?
Gnade.
Wenn man sich anguckt, wie werden die Juden zu Juden? Da stand nicht, und Abraham hat nach Gott gefragt. Da steht auch nicht, Abraham war der frommste Mensch auf Gottes schöner Erde. Abraham war jemand, der hat den Mond angebetet. Der war ein Götzendiener. Der einzige Grund, warum das auserwählte Volk Gottes das auserwählte Volk Gottes ist, ist, dass Gott es auserwählt hat. Gnade. Der hätte sich auch die Deutschen oder irgendwelche anderen Pappnasen aussuchen können. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, ich suche mir eins aus, nicht weil die so toll sind, nicht weil das die Qualität ist, nicht weil die nach mir fragen, sondern weil ich sie retten will. Und weil ich an diesem kleinen auserwählten Volk allen anderen Menschen zeigen will, wie ich rette, wer ich bin. Allein aus Gnade. Und das führt zu einer ganz spannenden Geschichte in der Bibel. Da wird das Volk gerettet aus der Sklaverei in Ägypten. Als sie dann aus Ägypten rausgezogen sind, landen sie in der Wüste und auch da versorgt Gott sie durch Wunder und verrückte Sachen. Und als sie dann in dieses Land reinkommen wollen, was Gott für sie ausgesucht hat, was er ihnen zur Verfügung stellen will, müssen sie natürlich auch wieder auf Widerstände treffen, gegen Könige kämpfen und auch da rettet er sie immer und immer wieder. Nicht, weil sie es verdient hätten, sondern einfach, weil er gnädig ist und sie retten will. Sagt vielleicht der ein oder andere von euch, haha, jetzt hast du dich aber clever drumherum gewunden, da war doch ein Satz, der war nicht so angenehm. Genau, da steht, wir alle haben danach gesagt, seine Gnade hört niemals auf und vorher kam, er brachte die Erstgeborenen Ägyptens um. Wer von uns findet das gut? Schwieriges Thema, gell? Wie kann das Gnade oder gut sein? An dieser Geschichte lernen wir eines, was immer auf Gottes Rettung zutrifft. Nämlich Gottes Rettung ist immer ein Angebot. Wenn ich ein Angebot bekomme, dann kann ich Ja oder Nein sagen. Und meine Entscheidung hat Konsequenzen. Wenn ich Ja zu Gottes Rettung sage, dann rettet er mich. Wenn ich Nein zu Gottes Rettung sage, dann richtet er mich. Es gibt keine dritte Option. Es gibt kein Vielleicht. Es gibt ein Ja oder Nein. Gott hat den Ägyptern die Möglichkeit, in 9 harten Plagen gegeben, Ja zu sagen. Und diese Plagen waren kein Zuckerschlecken. Das war nicht was, wo du sagen kannst, na, vielleicht haben sie es ja nicht mitgekriegt. Das haben die mitgekriegt, ganz sicher. Und sie haben Nein, Danke gesagt. Und dann kommt die 10. Plage. Und das ist Gericht. Und dieses Prinzip finden wir immer wieder in der Bibel. Wenn wir weiterlesen im Alten Testament, wo dann Kriege geführt werden und Völker platt gemacht werden oder die Könige, wie es hier steht, getötet werden, da bin ich felsenfest von überzeugt, diese Völker hatten ihre Chancen. Gott ist ein Gott, der zweite Chancen gibt, der sagt, du kannst dich für mich entscheiden. Als Israel aus Ägypten rausgezogen ist, sind ein Haufen Ägypter mitgegangen. Warum? Weil sie Ja gesagt haben. Weil sie gesagt haben, ja, ich möchte von diesem Gott gerettet werden. Und die, die zurückgeblieben sind, die haben Nein, Danke gesagt. Und dieses Prinzip, das finden wir auch im Neuen Testament. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz, um die Sünden von allen Menschen wegzunehmen, sodass jeder gerettet wird. Aber das ist kein Pflichtprogramm, das ist kein Du wirst nicht gefragt, sondern das ist ein Angebot. Wenn wir dazu Ja sagen, sind wir gerettet. Wenn wir dazu Nein sagen, sind wir gerichtet. Da ist keine Option C, Ja oder Nein. Jeder hat dieselbe Chance. Gott hat gerettet, er rettet heute und er wird auch weiterhin retten. Und das ohne, dass irgendjemand von uns das verdient hätte. Ich kann dazu nichts beitragen, ich habe dazu nichts beigetragen. Die Frage ist immer nur, wie sehr ich im Weg stehe. Bist du dafür dankbar, dass er all das, ich glaube, wenn wir mal drüber nachdenken, was alles nötig war? Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin in einem Land aufgewachsen, wo Christ seinen Kindern, egal in welche Konfession du gehst, mit irgendeiner Art und Weise kommuniziert wird. Egal, wo du in die Schule gehst, du hast mal was von der Bibel gehört. Ob das jetzt als Wahrheit verkauft wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du hast damit zu tun. Was kannst du dafür? Nicht wenige von uns haben vielleicht sogar noch christliche Eltern gehabt, die das vorgelebt haben, die sich bemüht haben, dass ich das verstehen kann. Wie viel hat Gott in Gang gesetzt, damit gerade du das hier verstehen kannst. Auch dafür gebe ich euch jetzt einen Moment im Stillen, dass ihr da ganz persönlich drüber nachdenken könnt. Was hat Gott alles getan, damit ich diese Rettung verstehen darf? Seine Gnade hört niemals auf. Wir haben vom Psalm 136 gelernt, dass Gott Gott ist und sich aus Gnade dafür entscheidet, gut zu sein. Wir haben gelernt, dass er aus Gnade nicht nur Leben schafft, sondern auch erhält. Und wir sind erinnert worden, dass er aus Gnade rettet und neue Chancen gibt. Da können wir jetzt sagen, ja, habe ich verstanden, finde ich gut. Die Herausforderung ist, dass wir das nicht nur jetzt machen, sondern dass das in unserem Alltag Spuren hinterlässt. Und natürlich könnt ihr das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen tun, aber ich will euch mal drei Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr das in der nächsten Woche praktisch machen könnt. Den ersten Punkt: Wie kannst du Gott dafür dankbar sein, dass er Gott ist und trotzdem gut ist? Wann immer dir etwas Gutes passiert, dann denk daran, dass es nicht das ist, was du verdient hast, was dir zusteht. Und dazu gehören auch Dinge, wenn dir an der Arbeit was gut gelingt. Das ist nicht dein Verdienst. Alles Gute kommt von Gott. Sei ihm dankbar dafür. Und ein Tipp, den ich euch geben kann, wie das unseren Alltag prägen kann, ist, wenn du abends im Bett liegst. Ich weiß nicht, ich denke, einige von uns, die gehen vielleicht den Tag nochmal durch, wälzen die Probleme und die Nacht wird umso kürzer. Hilft selten, ist aber normal. Und ich möchte euch einen Gegengedanken geben. Reflektier abends, so als letztes, wenn du schlafen willst, wenn du die Augen zumachst, reflektiere den Tag und überleg alles, was gut war, was dir an Gutem passiert ist, was dir jemand anderes Gutes getan hat oder was dir auch gut gelungen ist, und sag Gott dafür Danke. Das ist kein Wundermittel, aber ich bin der Überzeugung, wenn du das bewusst tust, wirst du zufriedener einschlafen. Das Zweite, wie kannst du Gott danken dafür, dass er derjenige ist, der Leben schafft und erhält? Wir haben am Anfang dieses Video gesehen und ich denke, die Morgenmuffel unter uns finden sich eher im Video und vielleicht gibt es auch die anderen, die juhu aus dem Bett steigen. Der Punkt ist, morgens, wenn du aufwachst, dann denk an alles, was gerade funktioniert. Deine Augen gehen anscheinend auf, du siehst Licht, du rollst dich mehr oder weniger aus dem Bett, aber deine Beine geben glücklicherweise nicht nach. Die funktionieren noch. Mach dir das mal bewusst, wenn du vorm Spiegel beim Zähneputzen stehst, dass du deine Hand bewegen kannst, dass du noch Zähne hast. Es gibt so viele Dinge, die funktionieren Tag für Tag und sie sind uns so vollkommen wurscht und selbstverständlich. Aber fang mal an, ihr sollt keine Extrazeiten verwenden. Ich erwarte nicht, dass ihr 3 Stunden früher aufsteht und Danke sagt. Aber die Dinge, die ihr sowieso tut, ihr sitzt auf dem Klo, keine Ahnung was, das ist viel verschenkte Zeit. Da kann man einiges mit anfangen. Und all das funktioniert noch. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es geht. Macht euch das bewusst und sagt Gott Danke. Und ich bin der Überzeugung, wenn ihr so in den Tag startet, dann werdet ihr nicht schön, guten Morgen, geht mir alles im Weg. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht Gott dankbar sein und ein Ekelpaket. Das geht nicht. Und drittens, wie kann ich dankbar sein dafür, dass Gott der Retter ist und weiterhin rettet? Immer wenn ihr eine Kirche, eine Gemeinde, eine Bibel, irgendwas seht, was mit christlichem Glauben zu tun hat, dann denkt daran. Es gibt so viele Symbole um uns herum, Kreuze. Die hängen nicht nur in Orten, wo Kreuze erwartet werden, nicht nur in Kirchen, auch in Schulen vielleicht. Immer wenn euch ein Kreuz begegnet, immer wenn ihr eine Bibel seht, immer wenn ihr ein Lobpreislied hört, dann dankt Gott dafür, dass er der Retter ist. Und macht euch diese kleinen Punkte, die in deinem persönlichen Leben dazu geführt haben, dass du das verstehen konntest, dass du das erleben durftest. Macht die konkret. Der Psalm ist nicht so lang geworden, weil die Israeliten gesagt haben, danke, dass du Gott bist und dass du gut bist. Seine Gnade hört niemals auf. Danke, dass du der Schöpfer bist und Leben erhältst. Seine Gnade hört niemals auf. Und drittens, danke, dass du mich gerettet hast. Seine Gnade hört niemals auf. Der Psalm hätte 3 Verse und keiner von uns wird es sich merken. Der ist so lang, weil die jedes Ding in einzeln aufzählen, selbst die komischen Könige, jeden einzeln. Dankbarkeit ist immer konkret. Danke, dass du mir Eltern geschenkt hast, die nach deinem Wort leben. Danke, dass ich eine Bibel haben darf. Die Liste ist unendlich, aber macht das. Immer wenn ihr damit zu tun habt, wenn ihr was seht, wenn ihr hier vorbeifahrt an der Kirche oder was, in Deutschland ist es schwierig, das nicht zu tun. Außer ihr fahrt nur Landstraße und seid nie in einem Ort. Aber das will ich sehen. Selbst auf der Autobahn gibt es Autobahnkirchen. Dank Gott dafür. Denn seine Gnade hört niemals auf. Und das wollen wir jetzt auch während der Lieder ganz bewusst machen. Daran denken, wer er ist, dass er gut ist, dass er uns am Leben erhält, dass er Leben schafft und dass er rettet. Bringt diesen Dank vor ihn und nehmt den mit in den Alltag.